Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 83. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute reden wir mal wieder über den Betondruck. Es ist lange her, dass wir das Thema auf der Druckwelle hatten. Zur Erinnerung, in Folge 22 haben wir erfahren können, wie Betonfertigteile additiv und ohne Schalung aufgebaut werden können. Und die Folge 5, die entstand quasi live auf der Baustelle des ersten 3D-gedruckten Wohnhauses in Deutschland. Genau genommen war das in Beckum. Dieses Haus ist längst bewohnt, sieht super aus. Zum Aufbau der dortigen Wände kam allerdings ein Spezialbeton zum Einsatz. Hintergrund, jede Schicht muss schnell aushärten, um die folgende Schicht tragen zu können. Leider ist dieser Spezialbeton, wie viele spezielle Baustoffe, nicht besonders günstig und auch nicht überall zu kaufen. Dieses Problem wollen meine heutigen Gäste gelöst haben. Sie behaupten, genormte Betone mit ihrem Druckkopf verarbeiten zu können. Sogar recycelte Betone ließen sich verwenden. Das klingt doch mal, zumindest in meinen Ohren, nach einem potenziellen Gamechanger. Häuser könnten tendenziell schneller fertig und obendrein preiswerter werden. Entwickelt wurde der Druckkopf von der jungen Medusa AG aus Liechtenstein. Geschäftsführer Yannick Masiewski und Mitgründer Frank Striezel werden uns hoffentlich jetzt ein paar Details verraten. Hallo Herr Masiewski, hallo Herr Striezel, stellen Sie sich zunächst selbst kurz vor.
Ja, hallo. Da fange ich an als Senior Vizepräsident der Firma Medusa AG, mich kurz vorstellen. Also mein Name ist Frank Striezel, geboren 1962 und seit 1979 ununterbrochen in der Betonbranche unterwegs, auch in der Betonbranche gelernt mit der Ausbildung bis zum heutigen Tag als Senior Vizepräsident der Medusa AG. Also alles durchlaufen, was mit Beton, Fertigteilindustrie und die ganzen Aufschlüsselungen zu tun hat.
Sie stehen quasi mit beiden Füßen fest im Beton.
Jawohl, genau so ist das. Nicht immer, aber ab und zu mal.
Okay. Herr Masiewski, ein paar Worte zu sich.
Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Yannick Masiewski. Ich bin 1992er Baujahr, bisschen hintendrein mit dem Frank, mit dem Erfahrungsschatz, aber ich versuche es aufzuholen. Ich habe ursprünglich mal Metallbau gelernt, Abitur nachgeholt und dann Bauingenieurwesen studiert. War auch lange Zeit bei Peri zu Hause, ein Schalungshersteller, der ja auch bekannt ist durch die erste Folge in Beckum. War dort auch im 3D-Druck tätig, habe mich dann zusätzlich noch selbstständig gemacht mit der RUB Gebäudedruck GmbH. Und jetzt seit anderthalb Jahren kenne ich den Frank und wir haben uns so ineinander verguckt, sage ich mal, dass wir gesagt haben, wir müssen die Reise weitergehen und das Thema 3D-Druck vorantreiben. Aber anders als andere. Und da haben wir sozusagen die Potenziale rausgesucht und geschaut, wo sind die Hauptkosten und wie können wir die nach unten treiben.
Perfekt. In der Einleitung habe ich es verraten. Sie behaupten, genormte Standardbetone für den additiven Aufbau von Wänden nutzen zu können. Ich bin nicht mit beiden Füßen im Beton aufgewachsen. Deshalb erklären Sie bitte zunächst mal, was ist überhaupt ein genormter Beton?
Machen wir es kurz. Also ein genormter Beton ist nach der europäischen Norm 206 ein Beton nach Eigenschaften, der gewisse Anforderungen unterliegt. Mal kurz dazu die Betonausgangsstoffe, Einschränkung der Betonzusammensetzung, Festlegung des Betons, Lieferungen und so weiter, was da reinkommt. Zum Beispiel Festigkeiten, Korngröße, Expositionsklassen und so weiter, was halt ein genormen Beton ausmacht. Und noch einmal kurz zu der Einleitung, weil ja auch gesagt wurde, es wird schon gedruckt. Ich bin leider ein Betonfetischist und im Beton aufgewachsen und möchte mal korrigieren. Es wird leider dem englischen Begriff Concrete alles untergeordnet und alles, was heute gedruckt wird, ist Concrete, ist aber falsch. Es gibt eine Mörtelnorm und es gibt eine Betonnorm. Und was im Moment am meisten verwendet wird, ist nach der Mörtelnorm. Und wir sind halt angetreten, pragmatisch die Betonnorm zu nutzen und richten uns eben, wie schon gesagt, nach der europäischen Norm 206 oder EN 206-1. und haben das, sage ich mal, erfolgreich umgesetzt und daraus resultierend das Ergebnis jetzt zur Gründung gebracht.
Okay, ich habe es gesagt, beim 3D-Druck ist entscheidend, dass der Beton schnell aushärtet, um die nächste Schicht, die oben drauf gelegt wird, tragen zu können. Lassen Sie uns zunächst beim Standardbeton, dem genormten Beton, Norm 206, lassen Sie uns kurz dabei bleiben. Wie lange benötigt so ein Beton üblicherweise zur Aushärtung?
Ja, das ist jetzt das Thema. Beton braucht normalerweise 28 Tage nach der Norm, die gegeben werden müssen. Aber es wird ja Beton, sage ich mal, nach Ausbreitmaß und so weiter, zum Beispiel F3, F4, F5, F6 bis SVB verarbeitet in den Fertigteilwerken, auf den Baustellen von Transportbetonmischernwerken, Betonsteinindustrie. Und dann wird halt durch Bauchemie auch in diesen Produktionen, um Frühfestigkeiten zu erhalten, zugegeben, um schneller auszuschalen, was in der Fertigteilindustrie notwendig ist oder auch auf der Baustelle. Also es würde ohne gewisse Bauchemieprodukte oder andere Zusatzmittel nicht diese Schichtweise, also Leerlegung, ermöglichen beim Drucken.
Dennoch härtet ein Standardbeton, wie er üblicherweise auf der Baustelle verwendet wird, deutlich langsamer aus als Ihr Beton. Wie lange braucht so ein Standardbeton, bis er fest ist, inklusive der Additive, die Sie gerade angesprochen haben?
Also wir können sozusagen um diese schnelle Druckweise und in die Höhe kommen, härtet bei uns der Beton sofort aus, aber der Prozess dauert trotzdem den normalen Werdegang bis zu den 28 Tagen, die endgültige Festigkeit zu bekommen.
Habe ich das richtig verstanden? Der Beton kommt aus Ihrem Druckkopf und ist sofort belastbar. Ich kann sofort die nächste Schicht drauflegen.
Ja.
Das war eine sehr kurze, knappe, sehr präzise Antwort. Genauso mag ich das. Gleichzeitig klingt das, offen gesagt, in meinen Ohren so ein bisschen nach Zauberei. Ich bin kein Betonbauer, aber ich kenne Beton so, dass er anfangs schon noch, ich kenne die Fachbegriffe nicht, schon noch so weich ist, dass ich mit dem Finger da ein Gesicht reinmalen kann beispielsweise. Sie sagen, Ihrer ist sofort fest. Frage ist, wie geht das? Wie ist das möglich?
Also im Grunde ist es so, dass wir unseren Beton angeliefert bekommen aus einem Frischbetonwerk, also einem Farmischer oder auch Druckenpumpbetone aus dem Silo. Also wir haben grundsätzlich gesagt, beide Varianten haben ihre Daseinsberechtigung und machen je nach Businessmodell vom Kunde auch Sinn. Also beispielsweise, ich habe im Fertigteilwerk eine eigene Mischanlage. Dann habe ich kurze Transportwege und kann auch alles selber einstellen. Dann macht ein Frischbeton sehr viel Sinn. Auf den Baustellen draußen bin ich persönlich ein Freund von Trockenbetonen, 8 mm Größkorn in Silos. Aber da streitet selbst der Frank und ich uns immer wieder, was der richtige Ansatz ist. Aber wir haben es tatsächlich so gemacht, dass wir beides verarbeiten können. Dann wird der Beton angeliefert. Entweder aus dem Trockensilo oder aus dem Mischwerk, der fällt dann in unsere eigene Pumpe rein und wird durch Pumpe und Druckkopf so bearbeitet und dass er dann vorne in der Düse dann zum Stehen kommt. Aushärten ist das falsche Wort, also der kommt raus, er ist noch weich, aber er ist voll tragfähig für die nächsten Schichten und so wie es der Frank auch schon gesagt hat, eine volle Aushärtung auch der Druckschichten ist nach 28 Tagen eigentlich da und Beton, also weil das wird wahrscheinlich auch, wird es eine große Fachschaft dann auch hören, ja. Nicht, dass nachher dann noch heißt, ah, wir kennen uns nicht aus. Also der Beton, der wird ja immer härter, ist sein ganzes Leben lang. Das heißt, normalerweise geht man aber nach den 28 Tagen aus, dass er die Festigkeit hat, die er auch benötigt nach Datenblatt. Also zum Beispiel ein C2530 oder ein 3035 und so weiter.
Aber jetzt haben Sie meine Frage noch nicht wirklich beantwortet. Wie gesagt, ein normaler Standardbeton kann die nächste Schicht nicht unmittelbar tragen. Ihrer kann das. Wie geht das?
Genau. Der Beton kommt in unsere Pumpe und wird durch Pumpe und Druckkopf so beeinflusst und versetzt mit Additivmittel, dass er zum Stehen kommt.
Diese Additive werden erst im Druckkopf hinzugefügt.
Die werden in dem Prozess hinzugefügt.
Okay, also ist quasi...
Genau. Und, Und das ist ein Kombinationsprodukt. Also die Pumpe und Druckkopf, die müssen im Zusammenspiel sein.
Wo wird das Additiv nun zugefügt? In der Pumpe, im Druckkopf, auf dem Weg dabei, dazwischen?
Auf dem Weg dabei.
Okay. Beschreiben Sie doch mal diesen Druckkopf. Wie groß ist der? Wie schwer ist der?
Also die Größe variieren ein bisschen, je nach Drucksystem, wo er eingebracht wird. Aber ich sag mal, der fängt so bei 40 Kilo an Leergewicht und geht bis 80 Kilo hoch. Und von der Größe her, ich bin 1,70 Meter groß. Frank wird sagen klein. Und wenn ich daneben stehe, dann kann ich noch drüber schauen. Also der ist, was soll ich sagen, so 1,50 Meter, 1,40 Meter.
Okay, ich frage im Hinblick auf die Technologie, mit der dieser Druckkopf geführt wird. Wo hängt der dran? Ist das ein Portalsystem? Ist das ein Sechsachsroboter? Wie funktioniert's?
Ja, also wir haben das Konzept so aufgebaut, weil wir gegangen sind und gesagt haben, wir wollen nicht, wir wollen grundsätzlich diese 3D-Druckbranche verändern und voranbringen. Und das schaffen wir nur, indem wir auch technologisch offen sind für andere Personen, Bauunternehmen, die auch im Markt tätig sind, weil wir müssen diesen 3D-Druckmarkt erstmal schaffen. Und es gibt unterschiedliche Bewegungssysteme, nenne ich immer die Drucker. Also sei es jetzt ein Roboterarm, ein SCARA-Roboter, ein Portalsystem, eine bewegende Betonpumpe. Also ein Manipulator nennt man das eigentlich in der Robotik. Mhm. Und der Manipulator an sich ist uns eigentlich erstmal egal. Also wir haben schon erfolgreich den Druckkopf an Portalsysteme, wie es auch in Beckum eingesetzt wurde, angebaut. Und auch auf Roboterarme stehend und auf Linearachse. Und sind jetzt gerade noch dabei, die weiteren Systeme zu evaluieren, zu testen. Aber die Pumpe und der Druckkopf sind so konzipiert, dass sie auch nachträglich anbaubar sind an bereits gekaufte Systeme.
Okay, der Roboter kann also auf einer Linearachse verfahren werden. Das heißt, theoretisch ist der Bauraum unendlich groß.
Unendlich würde ich nicht sagen. Also es gibt immer Limitierungen. Auf der Linearachse, ich meine, typischerweise sind eigentlich Roboter auf Linearachse, ich sag mal irgendwo 10 bis 15 Meter. Die sind vor allem geeignet für Fertigteilwerke, Produktionen einfach in einem Hallensetting. Und Portalsysteme beispielsweise, das von Cobot ist ja ein ganz bekanntes. Das hat ja auch gewisse Limitierungen. 15 Meter in der Breite, theoretisch unendlich in der Länge. Eine gängigere Größe sind eigentlich so 17,5 bis 20 Meter und 10 Meter in der Höhe.
Ja. Genau, also das reicht für so ein Standard-Einfamilienhaus, sage ich mal.
Passt genau, das reicht es vollkommen.
Ja. Genau, und diese Größe decken Sie auch ab.
Genau.
Okay. Höhe hatten Sie gerade gesagt. Portalsystem, klar. Fast unendlich, naja, nicht unendlich, aber je nachdem, wie hoch man eben die Säulen stapelt. Wie ist das beim Sechsachs-Roboter? Wie hoch kann der den Beton stapeln?
Circa 3 Meter.
Gut, was das Ganze natürlich limitiert, wir sagen immer theoretisch unendlich. In der Praxis blockiert wird das unter anderem durch die Rohrleitungen, durch die der Beton zum Druckkopf hingeführt wird. Sind es Rohrleitungen oder anders gefragt, wie kommt der Beton in den Druckkopf?
Wie kommt der Beton zum Druckkopf? Also es sind keine feste Rohrleitungen, massive Rohrleitungen. Es ist ganz normaler Pumpschlauch. Dann mit diesem Pumpschlauch werden die Verbindungen geschaffen und da dazwischen funktioniert unsere eigens entwickelte Betonpumpe dafür, dass wir natürlich auch in größere Korngrößen reinkommen und pumpen können. Und diese Maschine erledigt eigentlich das Werk, den Beton an den Druckkopf zu bringen, um dass der Druckkopf sozusagen seinen Job macht und die Leer ausbringen kann. Also wir kennen sozusagen den Trockenbeton über Silo und alles, die wir kriegen, oder ganz simpel über ganz einfache Maschinen, Pumpmaschinen, die, sag ich mal, auch auf dem Markt erhältlich sind, ist es funktionsfähig im Moment. Aber dadurch haben wir die Entwicklung mit unserer Maschine, mit der Medusa-Maschine, das weiterentwickelt, weil es Probleme immer gab. Und diese Probleme haben wir halt jetzt abgestellt und können eigentlich den Trockenbeton aus dem Silo raus und mit einem Transportbetonmischer oder wenn wir in dem Fertigteilwerk sind, mit den vorgegebenen Mischanlagen, die in den Werken vorhanden sind, den Beton anmischen und mit unserer Medusa-Maschine zum Druckkopf über bewegliche Schläuche befördern.
Perfekt. Jetzt lassen Sie uns den Druckkopf mal ein bisschen aus der Nähe betrachten, nämlich das untere Ende, konkret die Druckdüse. Wie sieht sie aus und ist sie austauschbar?
Die Druckdüse ist austauschbar, ist kein Problem. Wir können die, sage ich mal, den Auslass können wir vergrößern und verjüngen. Also können wir verschiedene Düsen anbauen.
Das heißt, welche Schichtstärken und welche Schichtbreiten sind realisierbar?
Also Schichtbreiten von 5 bis 15 Zentimetern sind möglich und Leerhöhen von 1 bis 4 Zentimeter.
Das gipfelt so ein bisschen in der Ausbringungsmenge. Ist diese Ausbringungsmenge an die Verfahrgeschwindigkeit des Druckkopfs gekoppelt? Heißt, wird mehr gefördert, je schneller der Druckkopf fährt oder andersrum, wird weniger gefördert automatisch, wenn der Druckkopf gerade, was weiß ich, um die Kurven fährt?
Genau, also der Volumenstrom ist in ständiger Abhängigkeit mit der Fahrgeschwindigkeit vom Drucker, weil ansonsten würde man ja unterschiedliche Schichtbreiten bekommen.
Wie realisieren Sie Ecken? Realisieren Sie überhaupt Ecken? Oder dreht sich der Druckkopf in der Ecke und zeichnet sozusagen einen Viertelkreis?
Also wir haben derzeit keine rotierende Nozzle, so wie es bekannt ist von Cobot. Also wir haben eine stehende Nozzle, sind aber tatsächlich jetzt gerade dran, dass wir noch geklettete Wände auch mit einer Rotationsnozzle hinbekommen.
Aber wenn Sie eine stehende Nozzle haben, wie realisieren Sie dann Ecken? Dreht sich der gesamte Druckkopf?
Nein. Die Ecken, die werden einfach abgefahren. Das ist aber auch gang und gäbe. Können Sie gerne mal beispielsweise von Black Buffalo den Druckkopf anschauen. Da ist das ähnlich ausgeartet.
Okay. Stichwort Ausbringungsmenge. Ich hatte es gerade angesprochen. Wie groß ist die maximal? Das heißt, wie viel Beton kann ich durch den Druckkopf jagen? Pro Stunde?
Also pro Stunde rechnen wir so, und das haben sie erwiesen, 2 bis 2,5 Kubikmeter Beton bekommen wir durch. Das sind ungefähr circa 7,5 Quadratmeter Wand. Um mal so ein Beispiel zu bringen, also 1,40 Meter mal 3 Meter doppelwandig, also eine Innen- und Außenschale, circa eine halbe Stunde. Fertig gedruckt.
Okay. Dann stehen die Wände irgendwann. Wie geht es dann weiter? Wie kommen die Zimmerdecken oben drauf? Die werden nicht gedruckt, oder?
Nee, die Zimmerdecken, die werden nicht gedruckt. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann beispielsweise Halbfertigteile, Filigrandecken auflegen, so wie das auch in einigen Druckprojekten bereits passiert ist. Man kann die Decken auch schalen, was ich persönlich jetzt schon ein paar Mal gemacht habe, weil ich es ganz schön finde. Das sind bei uns in Tiny House Projekten Vollholzdecken aufgelegt, das ist einfach einen tollen Kontrast gibt zwischen Holz und Druckmatrix. Man kann natürlich bei Freiformdecken, also die eine komplexe Geometrie haben, könnte man schon die Konturen der Decke erst drucken, dann die Armierung einlegen und ausbetonieren. Das macht aber in der Regel wirtschaftlich nur dann Sinn, wenn es wirklich sehr komplexe Deckenformen wären. Häufig ist man dann doch mit dem Schalen noch schneller und günstiger. Und da ist auch der Frank und ich immer der Freund von, es muss nicht alles automatisiert und fancy und toll sein. Manchmal sind naheliegende und einfache Lösungen, die einen zum Ziel bringen, doch auch besser und einfacher und erfolgreicher auch auf lange Sicht.
Wir haben Armierungen angesprochen, sehr gutes Stichwort. Mhm. Wie und wann kommen Armierungen oder Stürze, Kabelkanäle, Dosen, wie kommen die wann in die Wände?
Also das kommt drauf an. Wir können in den Druckwänden bereits vorab in CAD-Modellen beispielsweise die Outlets für Steckdosen oder Lichtschalter integrieren. Bei beispielsweise Hohlwänden kommen Leerrohre innen rein vom Ausbetonieren. Bei doppelt geführten, also sich berührenden 3D-Druckwänden wird es in die 3D-Druckschicht teilweise eingelegt oder geschlitzt im Nachhinein. Aber man möchte jetzt Schlitzen vermeiden, deshalb sollte man vorher, bevor man druckt, die Zeichnung so aufbauen, dass man das volle Potenzial vom 3D-Drucken ausnutzt. Abwasserleitung, Frischwasserleitung, die tue ich in der Regel nicht in die gedruckten Wände einbauen, weil falls was wäre, muss man drankommen. Deshalb tun wir die eigentlich immer hinter Trockenwände einbauen. Also beispielsweise Bäder, Küchen, WCs, solche Themen. Das machen wir nicht in die Druckwand mit rein.
Okay, Sie sagen, Elektrodosen können im CAD-Programm schon berücksichtigt werden. Klar, leuchtet ein, leuchtet mir aber in der Praxis nicht ein. Ich kann ja nicht über ein Loch drüber drucken. Werden dann da irgendwelche Stützstrukturen eingebracht oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, also da werden dann irgendwelche kleine Zementfaserplättchen werden da eingelegt.
Das heißt, während des Druckprozesses läuft immer ein Arbeiter so ein bisschen neben dem Druckkopf her und integriert zum Beispiel so eine Stützstruktur.
Genau, aber das ist dasselbe Arbeiter, der auch die Druckerbedienung macht. Also es ist immer so, man kann eigentlich mit einer Druckmaschine, das habe ich auch selber schon öfters gemacht, wenn es die Ware im Silo kommt, kann man eigentlich den ganzen Prozess alleine überwachen, steuern, die Teile einlegen und so weiter und ist absolut nicht überarbeitet. Wenn man jetzt am Frischbetone anliefert, dann sollte man zu zweit sein, das ist immer ein bisschen aufwendiger im Prozess, in der Qualitätsüberwachung. Aber wir arbeiten auch in der Regel 1 bis 2 Leute und das ist auch okay. Also es ist keine Vollautomatik, wenn Sie auf das raus wollen, sondern wir haben eine Halbautomatik.
Na, ich bin ja schon beeindruckt, wenn Sie sagen, es sind tatsächlich, wenn ich ein Haus bauen will, 2 Leute vor Ort nur noch nötig, um den Rohbau zumindest aufzustellen.
Genau, ja, das machen wir.
Okay, Respekt. Wie qualifiziert müssen diese beiden Leute sein? Müssen das zwingend Ingenieure sein oder reicht da ein Standard-Maurer?
Also ich sag mal so, Standard-Maurer, also der Frank selber, der kann das eigentlich am besten erklären, weil der Frank, du kommst ja aus der Betonindustrie und hast deine Karriere mit einer Lehre gestartet. Und der Frank kann das auch. Und letztendlich ist es so, wenn die Leute interessiert sind und offen für die Thematik, dann kann man das definitiv auch lernen. Also da braucht man nicht mehr Angst davor haben, wie jetzt vor einem Bagger oder vor einem Kran. Man muss es einfach halt gezeigt bekommen und damit arbeiten und dann lernt man das auch. Also es müssen keine Ingenieure sein, auf gar keinen Fall. Und es sollte auch nie das Ziel sein, eine Baumaschine für Ingenieure zu entwickeln, weil ansonsten werden die Leute, wo die Baumaschine entwickelt haben ihren Job verfehlt.
Man kann auch so dazu sagen, es ist wie ein Gaming-Spiel sozusagen. Der das Spiel gewinnen will, der muss sich auch dafür interessieren, reinfuchsen und so weiter. Wir versuchen ja dadurch auch junge Leute wieder anzusprechen mit Roboter, mit Technik, mit Software, mit Steuerung, um das zu begreifen. Nur, dass er halt da dafür ein Medium, das ist der genormte Beton, vorgesetzt kriegt und da damit im Prinzip mit den Roboter, mit dem Portaldrucker und so weiter, sag ich mal, Produkte erstellt. Er hat den Laptop, er hat eine Steuerung und so weiter. Er kann sich da austoben und das ist halt in meinen Augen erlernbar. Es ist pragmatisch umsetzbar und hoffentlich auch wieder junge Leute für den Bau zu begeistern. Das ist natürlich auch unser Ziel. Also wir brauchen nicht unbedingt nur Bauingenieure eigentlich. Da gibt es andere Aufgaben, die der Bauingenieur da übernehmen kann.
Das heißt, Sie wollen den Job des, wie sagt man, Bauarbeiters wieder attraktiver machen für junge Leute. Genau. Das ist aber nicht Ihr einziges Ziel, nehme ich an. Sie wollen ja mit dem Ganzen auch ein bisschen Geld verdienen, würde ich zumindest mal unterstellen, würde ich vermuten. Deshalb die Frage, was ist Ihr Geschäftsmodell? Verkaufen Sie Beratungsleistungen, verkaufen Sie den Druckkopf, verkaufen Sie gesamte Anlagen? Was kriege ich bei Ihnen?
Das sind jetzt alle drei Sachen, was Sie gesagt haben, könnte ich jetzt einen Haken dran machen. Also wir haben uns da tatsächlich längere Zeit Gedanken drüber gemacht, was ist unsere Strategie dahinter, was möchten wir eigentlich erreichen und wo möchten wir hinkommen. Und ich bin immer ein bisschen ein Gegner davon gewesen, zu sagen, hey, wir haben die einzige Möglichkeit, die einzige Maschine, wir sind die Besten, wir können alles und so weiter und kauft nur unser Zeugs. Sondern ich finde, man muss sich in der Branche ergänzen und das ist auch der Gedanke eigentlich von 3D-Drucktechnologie generell. Das ist eigentlich ist gekommen eigentlich aus Open-Source-Gedanken raus. Und wir haben gesagt gehabt, schau mal, wir haben eigentlich jetzt ein tolles Produkt. Wir möchten das anbaubar machen, auch auf andere Fremdsysteme. Wenn beispielsweise eine Firma bereits einen Cobot-Drucker gekauft hat, dann können wir das auch nachträglich einbauen. Genauso ist es möglich, auch auf andere Hersteller das einzubauen. Also wir sehen uns beim Druckkopf eigentlich wie eine Art Anbaugerät an einem Traktor. So kann man sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen. Wir sind in der Lage, aber für vor allem Fertigteilwerke einen Komplettanlage-Roboter auf Schiene anzubieten. Portalsysteme bieten wir nicht an. Da würden wir aber, da haben wir Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Da würden wir einfach bei Interesse an beispielsweise einem Portalsystem, würden wir die mit ins Boot holen und da einen Kontakt herstellen. Und beraten tun wir auch. Und das tatsächlich auch gar nicht nur im Bereich 3D-Druck, sondern wir beraten auch Fertigteilwerke für die Verbesserung von Produktionsprozessen. Da ist unser Brain der Frank dahinter, weil der Frank einfach eine unheimlich große Expertise hat im Bereich Fertigteilwerk und Vorproduktion von Betonelementen. Und die drei Punkte, die Sie angesprochen haben, die bieten wir alle an und das sind ist unser Kernfokus derzeit. Genau.
Okay, Sie sagen, wenn Sie Komplettanlagen verkaufen, dann verkaufen Sie oder dann kaufen Sie die Portalsysteme zu.
Ich nehme an, nein, das gilt auch. Wir kaufen keine Portalsysteme zu, sondern in so einem Fall wäre das so, wir würden den Kontakt herstellen zu dem Wunschlieferanten des Portalsystems und wenn der Kunde unseren Druckkopf dazu haben möchte, würden wir unseren Druckkopf auf besagtes Portalsystem anbauen. Und das geht technisch mit unserem System einfach oder recht einfach. Genau, wir nennen das bei uns intern eine Systemintegration des Druckkopfes. Genau.
Das gleiche gilt für einen Roboter, nehme ich an.
Roboter bieten wir selber an, weil Roboter, da können wir die Steuerung und die ganzen Themen, die können wir auch selber abdecken. Aber Portalsysteme, das haben wir bei uns im Haus nicht, nein.
Aber Sie entwickeln den Sechsachs-Roboter nicht selbst, oder doch?
Nee, aber den kaufen wir zu da können wir ein Gesamtsystem anbieten. Also der Sechsachs-Roboter, der wird dann als Gesamtanlage für beispielsweise eine Doppelwandproduktion, ein Fertigteilwerk angeboten.
Okay, genau. Ich habe verstanden. Sie bieten eine singuläre Lösung an, nur den Druckkopf. Sie bieten aber auch auf Kundenwunsch das ganz große Gesamtpaket an. Trotzdem muss ich die Frage stellen, was kostet der Spaß? Was kostet allein der Druckkopf? Was kostet eine Maximalanlage? Nennen Sie mal eine Hausnummer.
Ja, was kostet der Spaß? Ja, genau. Eine Zahl ist schwierig, aber ich vergleich's mal. Sie kennen Autos mit Verbrennermotoren auch für 1 Million kaufen, aber Sie können Autos auch für 70.000 Euro kaufen. Ich denke mir, wir bewegen uns in dem Bereich, wo es, sage ich mal, Anbieter gibt, die auch schon Druckanlagen für Mörtel anbieten, wo wir sagen, wenn sie zu uns kommen, bekommen sie 2 bis 3 Anlagen, Roboteranlage auf Schienen mit dem dazugehörigen Druckkopf, Pumpmaschine und die Maschine, die die Steuerung für den Druckkopf für die Additive übernimmt. Ich denke mal, das ist eine Ansage.
Wollte ich gerade sagen, das ist ja mal eine Kampfansage, wenn Sie sagen, wir sind halb so teuer oder nur ein Drittel so teuer wie die wenigen Anbieter, die es schon gibt. Ich komme leider nicht in die Versuchung, das zu testen. Ich brauche gerade keinen Betondrucker, aber ich werde das verfolgen, ob das tatsächlich so ist. Damit sind wir schon bei der Schlussfrage. Das klingt alles schön und einfach und arbeitsfreundlich, kostengünstig. Heißt das, wird der additive Hausbau irgendwann die konventionellen Technologien komplett abgelöst haben? Sehen wir bald nur noch 3D-gedruckte Häuser?
Das würde ich jetzt so nicht sagen. Also es wird eher ein Ergänzen des herkömmlichen Hausbaus nach der konventionellen Technologie. Aber die Zukunft wird sich verändern, weil wir ja das Thema Recycle-Beton, wir gehen das Thema auch mit CO2-reduzierten Zementen an. Also wir bewegen uns auch in die Richtung, Schalmaterial außen vor zu lassen. Dann denke ich mal, bewegen wir uns auch, um, sag ich mal, den Fachkräftemangel etwas auszugleichen durch neuere Techniken, wo ich nicht mehr den hohen Personaleinsatz brauche. Und versuchen natürlich auch eine Neuerung zu schaffen, um junge Leute zu motivieren. Also was in der Zukunft kommt, wissen wir nicht. Aber es ist erstmal eine Ergänzung in den, sag ich mal, konventionellen Hausbau rein. Und wir hoffen natürlich, dass das im Laufe der Jahre durch die ganze Weiterentwicklung der Technologie und natürlich auch mit den genormten Betonen, Recycle-Betonen und auch, sag ich mal, eine Art Leichtbeton bis Rohdichte 1,6, die man auch drucken kann. Es wird sicherlich spannend, sage ich jetzt mal, spannend.
Das denke ich auch. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie sich mit Ihrem Geschäftsmodell durchsetzen können. Ich werde es auf jeden Fall verfolgen. Lieber Herr Striezel, lieber Herr Masiewski, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Ja, vielen Dank. Mich hat es sehr gefreut, dass ich heute dabei sein durfte.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Hat mich natürlich auch gefreut. Und jetzt hoffe ich mal, dass die Zuhörer Interesse halber verstehen und verstanden haben, um was es mit unserer Medusa AG geht. Und wir schauen jetzt mal, was sich daraus entwickelt. Danke.
Prima, vielen Dank. So, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, das war sie schon, die Folge 83. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigy, auf Spotify, auf iTunes, auf Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse Sasche, S wie Stefan, daran geschrieben Asche wie Asche, also gelesen Sasche, sasche@vdi-nachrichten.com. Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie mal kostenlos reinlesen wollen, schauen Sie doch mal unter www.vdi-nachrichten.com/lesen. Dort warten 8 kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Heute habe ich sogar noch ein weiteres tolles Angebot für Sie. Wie wäre es mit einer kostenlosen E-Paper-Ausgabe der Fachzeitschrift Konstruktion? Sie erscheint ebenfalls in den VDI-Verlagen und widmet sich regelmäßig auch der additiven Fertigung. Interesse? Dann schauen Sie doch mal hier. www.ingenieur.de Con-Ausgabe gratis. Ein Wort, Con wie Konstruktion, direkt daran geschrieben, Ausgabe gratis. Con-Ausgabe gratis. So, der Einfachheit halber setze ich beide Links natürlich auch nochmal in die Shownotes. Das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, auf Wiederhören, munter bleiben und tschüss.